Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, guten Tag. Heute um 14 Uhr wird die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, der Vereinten Nationen in einer Pressekonferenz ein düsteres Bild über die Auswirkungen des Klimawandels zeichnen, denn sie wird bestätigen, dass das Jahr 2023 das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen ist. 1,45 Grad lag die globale Durchschnittstemperatur über dem vorindustriellen Ausgangswert. Ein Grund mehr, warum wir so dringend die Meere schützen müssen, denn diese absorbieren bis jetzt einen Großteil der menschengemachten Erwärmung, und wir stellen Ihnen dazu gleich die US-Amerikanerin Mary Crawley vor, die gegen die Plastikvermüllung kämpft. Außerdem atmungsaktiv, schmutzabweisend, schwer entflammbar, all das ist Schafwolle, trotzdem lohnt sich ihr Verkauf für hiesige Schäfer nicht. Die Hummeln erobern jetzt die Gärten, aber manche hübsch aussehende Blume ist geradezu lebensgefährlich für sie. Und im Verbrauchertipp empfehlen wir beim Einkauf von Kühlschränken und Co. immer auch die laufenden Energiekosten mit einzuberechnen. Doch zuerst nach Berlin. Lohnt sich Arbeit? Diese Frage wird im Zusammenhang mit dem Bürgergeld immer wieder gestellt. Am Montag hat die CDU Reformvorschläge vorgestellt, die vor allen Dingen auf mehr Sanktionen setzen. Ein zentrales Problem ist, so sagen Wissenschaftler, jedoch die Kombination des Bürgergelds mit anderen Sozialleistungen, die es gerade für Niedrigverdiener unattraktiv macht, mehr zu verdienen. Der Kleinverdiener also sozusagen zwischen mehreren Stühlen. Warum? Das erklärt Hans-Joachim Viehweger.
Wer arbeitet, hat mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Das stimmt, sagt Professor Ronny Schöp von der FU Berlin. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit.
Das große Problem, was wir haben, mehr Arbeit lohnt sich nicht unbedingt gegenüber weniger Arbeit.
Und das liegt häufig an der Kombination verschiedener staatlicher Sozialleistungen, von Bürgergeld über Wohngeld bis hin zum Kinderzuschlag. Jede Leistung hat unterschiedliche Regeln, insbesondere bei der Frage, wie schnell die Leistung bei steigenden Einkommen zurückgefahren wird.
Und die stimmen sich so schlecht ab, dass in der Summe unter Umständen mehr als 100% rauskommt, dass man den Leuten abzieht.
Das bedeutet, dass man zwar 100 Euro mehr verdienen kann, aber mehr als diese 100 Euro an staatlicher Unterstützung verliert. Zugegeben, so extrem sind die Abzüge nur in bestimmten Familiensituationen und an Orten mit sehr hohen Mieten, wie eine Studie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums zeigt, an der der Ökonom Schöb mitgearbeitet hat. Doch das Grundproblem hoher Abzüge gibt es überall. Und das hat Folgen.
Wenn die nächste Lohnerhöhung kommt, kann man manchen Leuten in dem Bereich nur empfehlen, wenn ihr weniger arbeitet, kann es sein, dass ihr unterm Strich sogar mehr an Geld rausbekommt, zusätzlich zu der Freizeit oder der Zeit, die ihr für die Familie habt.
Arbeitgeber berichten genau dies, dass Mitarbeiter auf eine Lohnerhöhung mit der Reduzierung von Arbeitszeit reagieren. Obwohl gesellschaftlich genau das Gegenteil wichtig wäre, sagt Pascal Kober, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Stellen Sie sich vor, eine alleinerziehende Frau beispielsweise befindet sich genau in der Zone, wo es sich für sie überhaupt nicht lohnt, ihre Arbeit auszuweiten. Dann fehlen diese Arbeitsstunden und sie als Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt. Das ist auch eine relevante Frage für das Thema Fachkräftemangel.
Vor allem aber geht es um eine Gerechtigkeitsfrage, betont Kober. In Übereinstimmung mit der SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose.
Gerade auch wenn Kinder mit ins Spiel kommen, dann ist es teilweise so, dass sich halt in einem Einkommensbereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro beispielsweise ganz wenig bewegt bei dem, was ich am Ende zur Verfügung habe. Da kann ich gut verstehen, dass das auch ans Gerechtigkeitsempfinden stößt und die Menschen sagen, naja, ich arbeite hier jetzt mehr Stunden, warum soll ich nicht mehr auf dem Konto haben am Ende?
Wirtschaftswissenschaftler schlagen daher vor, Sozialleistungen länger zu zahlen, sodass von jedem zusätzlich verdienten Euro mindestens 30 Cent bleiben. Analog zu einer Regel, die aktuell für Einkommen bis 1.000 Euro gilt. Das SPD-geführte Arbeitsministerium aber zögert mit einer Bewertung der Studienergebnisse, während die FDP auf Konsequenzen drängt. Pascal Kober.
Es ist richtig, dass man vielleicht den einen oder anderen bei der SPD noch überzeugen muss, dass man so eine große Reform auch mit anpacken muss. Aber das Credo, Leistung muss sich lohnen, sollte eigentlich auch in der SPD Widerhall finden.
Seine Parlamentskollegin Klose von der SPD will sich jedenfalls für eine entsprechende Reform der Sozialleistungen einsetzen.
Also ich glaube, man muss sich das gut angucken, dass man am Ende keine neuen Ungleichheiten im System schafft. Aber da eben dran zu arbeiten, dass sich Arbeiten lohnt, ist auf jeden Fall der Weg, den ich unterstütze.
Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger. Was ist das? Atmungsaktiv, schmutzabweisend, wärmend, schwer entflammbar, altbewährt, natürlich, heimisch, nachwachsend. Schafwolle, ja. Und mittlerweile bevorzugen viele bei Kleidung jedoch Kunstfasern, weil leichter zu waschen. Und überhaupt ist Schafwolle mittlerweile arg ins Abseits geraten, beklagen deutsche Schafzüchter, obwohl es sich um einen vielseitigen Rohstoff handelt. Daniela Siebert hat nachgefragt, warum.
Es ist Mitte Februar. Schäfer Alfons Gimba aus Baden-Württemberg lässt seine zwei Herden scheren, rund 800 Tiere. Das Ergebnis, jede Menge Wolle.
2,4 Tonnen, 2,5 Tonnen, je nachdem. Die Jährlinge haben ein bisschen weniger, die Altschafe und die Böcke haben etwas mehr. Aber wenn man so einen Schnitt rechnet von ungefähr 3 Kilo pro Schaf, kommen wir ungefähr hin.
Doch die eigentlich erfreuliche Ernte ist den Schäfern in den letzten 4 Jahren zur Last geworden. Der nachwachsende heimische Rohstoff ist derzeit ein Ladenhüter. Die Preise sind im Keller. Sie decken nicht mal die Kosten für die Schuhe. Ob er die Wolle überhaupt verkaufen kann, weiß der Schäfer wenige Tage vor der Schuhe noch nicht mal.
Letztes Jahr habe ich sie mit Ach und Krach weggebracht, also mehr oder weniger fast verschenkt. Und dieses Jahr weiß ich noch nicht. Normal haben wir einen Wollhändler und der tut die Wolle aufkaufen. Wo er sie hin verkauft, weiß ich nicht. Und dieses Jahr habe ich ihn gefragt, wie sieht's aus mit der Wolle. Dann sagt er zu mir, oh, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Dass die deutsche Wolle so im Abseits gelandet ist, dafür machen die Landesschafzüchterverbände verschiedene Ursachen aus. Alfons Gimba ist Vorstandsvorsitzender ihrer Dachorganisation VDL. China ist ein Faktor, den er benennt. Bis vor 4 Jahren war China Großabnehmer, doch die Asiaten haben sich verabschiedet, auch weil Handelszertifikate ausliefen. Die restlichen Probleme sind hausgemacht, einmal auf EU-Ebene. Schafwolle wurde per EU-Verordnung als problematisches Tierprodukt eingestuft, für das strenge Transportregeln gelten.
Und normalerweise ist es so, dass dann nur spezielle LKWs kommen dürfen, die diese Wolle dann abholen. Und das ist das riesige Problem. Sie können keinen normalen LKW mehr kommen lassen und die Wolle mitnehmen. Und das kostet natürlich auch schon sehr viel Geld.
Diese EU-Regel würden die deutschen Schafzüchter gerne schleifen. Zugleich definiert die Europäische Union Schafwolle derzeit nicht mal als landwirtschaftliches Produkt. Das heißt, es fließen dafür auch keinerlei Fördergelder aus den üppigen Budgets der gemeinsamen Agrarpolitik.
Damals in den römischen Verträgen hat man die Wolle einfach vergessen.
Alfons Gimba hält seine Schafe in erster Linie zur Landschaftspflege. Danach kommt die Fleischvermarktung. Die Wolle fällt zwangsläufig an, weil die Tiere einmal im Jahr ihren Pelz loswerden müssen. Die Schuhe ist auch ein Problem, denn es gibt kaum noch einheimisches Personal, das diese anstrengende Arbeit übernehmen kann und will.
Wir haben jetzt halt eine Schafkolonne, die kommt aber aus Polen, weil in Deutschland war niemand mehr da, der es dort gemacht hat. Und das ist schon eine sehr harte Arbeit. Das kann nicht jeder. Man muss Gefühl haben für die Schafe. Sie müssen auch eine gewisse Geschicklichkeit haben.
Die Schafzüchter wünschen sich daher in Deutschland eine Förderung für die Ausbildung der Schafscherer und den Bau einer Wollwaschanlage. Denn dieser wichtige Zwischenschritt in der Wollverarbeitung kann derzeit nur in Nachbarländern gemacht werden. Das sah letztes Jahr auch eine Marktstudie im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums als Problem. Zitat:
Das Fehlen einer deutschen Wollwäscherei führt zusätzlich zu logistischen Herausforderungen und wurde als eines der zentralen Probleme der hiesigen Branche benannt.
Die Verfasser der Marktstudie, eine Unternehmensberatung, empfehlen den verstärkten Einsatz deutscher Schafwolle, zum Beispiel für technische Textilien im Garten- und Landschaftsbau, als Düngemittel oder Torfersatz und als Füllstoff für Betten und Outdoor-Bekleidung. Außerdem öffentliche Förderung, etwa in Form einer Online-Marketing-Plattform und eines Siegels. Mittel aus dem bereits vorhandenen Förderprogramm nachhaltige erneuerbare Ressourcen werden aktuell nicht für Schafwolle ausgeschüttet. Das teilt die zuständige Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mit. Die zumindest baut gerade eine Internetseite auf, die eine Übersicht über die deutschen Hersteller geben soll. Die Schafzüchter hoffen auf große Nachfrage für ihre Wolle in verschiedensten Branchen. Alfons Gimba.
Also wir brauchen ja eine großflächige Verwendung. Und das wäre entweder in große Fabriken oder bei der Deutschen Bahn in die Kopfkissen hin, könnte man machen. Oder bei BMW zum Beispiel, bei der Autoindustrie, könnte man sie auch in die Auto irgendwo verbauen. Ja. Gäbe es genug Möglichkeiten hier, die Wolle irgendwo zu integrieren. Zum Beispiel so Feinlager der Industrie, selbst da wird Wolle verwendet. Aber da nimmt man dann lieber ausländische Wolle wie deutsche Wolle, weil die halt vorsortiert ist.
Personal und Aufwand für die Sortierung der verschiedenen Wollqualitäten gilt als weiterer Flaschenhals für den Einsatz deutscher Schafwolle mit ihren besonders vielen Varianten. Folge all dessen, die Schafzüchter sitzen auf tausenden Tonnen Wolle aus diesem und den Vorjahren. Lange lagern ist aber auch keine Option, denn irgendwann kommen die Motten. Kein Wunder also, dass Alfons Gimber und viele seiner Kollegen zutiefst frustriert sind.
Die Wolle ist ein super Produkt und keiner will's.
Daniela Siebert erklärte, warum deutsche Schafwolle ins Abseits geraten ist. Sie sind klein und ein bisschen pummelig. Es geht um Hummeln. Sie gehören zu den wenigen Insekten, die wir Menschen eher putzig finden und nicht als Krabbeltiere abtun. Hummeln sind nicht nur die flauschigeren Cousinen der Bienen, sondern auch sehr wichtig für unser gesamtes Ökosystem. Der Bayerische Bund Naturschutz ruft deshalb auch ab morgen zum Hummelnzählen auf. Frage an den Kollegen Florian Brückner. Was macht Hummeln so bedeutsam für die Natur?
Ja, ganz kurz gesagt, weil ohne sie viele Pflanzen gar nicht überleben könnten. Hummeln gehören zu den wichtigsten Bestäubern, die es gibt. Das heißt, sie fliegen von Blüte zu Blüte, immer auf der Suche nach dem süßen Nektar in den Blüten. Und dabei nehmen sie auch immer ein bisschen was von den Blütenpollen mit. Den bringen sie dann von einer Pflanze zur nächsten. Das ist die sogenannte Bestäubung und so vermehren sich die Pflanzen. Und bei Hummeln ist das ganz Besondere. Die sind besonders früh im Jahr unterwegs, deutlich früher als die meisten Bienenarten. Und das heißt, vor allem für die Pflanzenarten, die schon jetzt anfangen zu blühen, sind Hummeln ganz entscheidend.
Seit Jahren nimmt die Artenvielfalt immer mehr ab und es sind auch deutlich weniger Insekten unterwegs. Laut World Wide Fund for Nature sind weltweit 40% der Insekten vom Aussterben bedroht. Wie steht's um die Hummel?
Also es ging ja schon mal besser, kann man sagen. Insgesamt gibt es bei uns in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten und über die Hälfte davon steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Es hat viele Gründe, immer mehr Monokulturen, immer mehr Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, weniger Wildwiesen, die gut für Insekten sind und auch in heimischen Gärten findet man immer weniger Hummeln. Das liegt daran, dass wir ganz oft Pflanzen bei uns im Garten haben, die zwar optisch sehr schön sind, aber für Hummeln, Bienen und für andere Insekte leider keinerlei Wert haben. Jetzt aktuell zum Beispiel diese Forsythien, die knallgelben Büsche, die man gerade überall blühen sieht. Wunderschöne Blüten, aber leider kein Nektar drin. Die Pflanze ist ein menschengemachter Hybride und ist leider nutzlos für Hummeln und andere Insekten. Und deswegen fliegen die Hummeln da rum, sind aber ganz erschöpft sehr schnell, weil sie keinen Nektar finden und fallen dann häufig zu Boden. Gleiches Spiel, Magnolien sind gerade auch wieder überall am Blühen. Zwar sehr hübsch als Pflanze, aber deutlich älter als viele Bienenarten. Und deswegen werden die, was viele gar nicht wissen, von Käfern bestäubt und nicht von Bienen und Hummeln. Und das lässt sich auf den ganzen Garten ausweiten. Wir haben viele Garten- und Balkonpflanzen, die zwar sehr schön sind, aber leider im Endeffekt fiese Fallen sind für Hummeln und andere Insekten. Auch Geranien oder Fliederbüsche zählen dazu.
Oh Mann. Okay, was kann ich tun, damit die Hummel sich in meinem Garten wohlfühlt?
Da gibt es zum Glück eine ganze Menge. Das Wichtigste ist natürlich, wenn man den Garten neu anlegt, dass man dann vielleicht auch ein bisschen guckt, was ist denn eigentlich gut für Hummeln und Bienen? Was mögen die gerne? Und da gibt es eine ganze Menge. Lavendel zum Beispiel ist eine sehr beliebte Pflanze bei Hummeln. Disteln, verschiedene Kleesorten, Mohn, Glockenblumen, Blauregen auch toll. Generell sind naturbelassene Wiesenblumen oft eine gute Wahl. Also zum Beispiel Kornblume, die Schafgarbe, kriechender Günsel, alles super. Generell gilt, blaue Blüten sind sehr, sehr gut. Da sind auch die Pflanzen, auf denen man die Hummeln in der Regel in der Natur am häufigsten beobachten kann. Auch bei Hecken gibt es in Bezug auf Insekten gut und böse. Kirschlorbeer, fies, Thuja, der Lebensbaum, auch fies, Finger weg. Die haben zum Beispiel auch quasi keinen Nektar für Hummeln dabei. Super sind dagegen Wildrosen, Holunder oder auch Himbeersträuche. Und jetzt kann man ja auch von niemandem verlangen, dass er oder sie den Garten sofort direkt umgräbt. Aber wenn man zum Beispiel so eine Forsythie bei sich im Garten hat, dann lohnt es sich ab und zu da mal rumzulaufen, gerade wo es jetzt noch ein bisschen kühl ist und zu gucken, liegt da vielleicht eine erschöpfte Hummel auf dem Boden, dann vorsichtig einsammeln und mit bisschen Zuckerwasser wieder hochpäppeln. Das funktioniert in der Regel ganz gut.
Weil die da nichts gekriegt hat und irgendwie sozusagen den Absprung verpasst hat.
Ganz
Dankeschön.
Genau.
Florian Brückner über Hummeln, wie wir ihnen helfen können, warum sie so wichtig sind. In Kingston auf Jamaika tagt derzeit erneut die internationale Meeresbodenbehörde ISA. Dort wird Druck gemacht, den Tiefseebergbau zuzulassen, vor dessen Folgen eindringlich gewarnt wird. Denn die Ozeane sind ja bereits schon stark belastet. Schätzungen gehen davon aus, dass nahezu 270.000 Tonnen Plastik an der Oberfläche schwimmen und weitere 5 Milliarden Mikrofasern pro Quadratkilometer die Tiefsee verschmutzen. Die US-Amerikanerin Mary Crawley hat in Kalifornien die Forschungseinrichtung Ocean Voyage Institute gegründet, um die Ozeane vor Plastik zu schützen. Arndt Peltner hat Crawley, die auch begeisterte Seglerin ist, getroffen.
Well, I guess I started out sailing when I was very young.
Mary Crowley sitzt in ihrem Haus in Tiburon. Man kann von hier die San Francisco Bay sehen, die Golden Gate Bridge. Mary Crowley erzählt, wie sie schon ganz früh das Meer und das Segeln lieben gelernt hat, mit kleinen und großen Segelbooten um die Welt geschippert ist, daraus eine Karriere wurde, aber vor allem, wie sie auf dem Ozean ihre Lebensaufgabe gefunden hat.
The more time I spent sailing, the more in love I fell with.
Je mehr Zeit ich mit dem Segeln verbrachte, desto mehr verliebte ich mich in das Meer und diese ozeanische Wildnis. In der Mitte des Ozeans gibt es nachts nur dich und Tausende von Sternen. In diesem entlegenen Teil der Welt findet man noch unbewohnte Inseln. Etwa 2008 fiel mir auf, wie viel Plastik im Meer herumschwamm.
I suddenly started focusing on how much plastic was in the ocean.
Crowley hatte da schon ihr Ocean Voyage Institute gegründet gehabt. Damit wollte sie eigentlich ihre Liebe zum Meer und zum Segeln weitergeben, aber auch über Ozeanographie aufklären. Doch dann kam diese Erfahrung, die ihr Leben verändern sollte.
Oh, I just sailed through this field of plastics. It was incredible.
Ich bin geradewegs durch dieses Feld an Plastikabfall gesegelt. Es war unglaublich. Später dann hörte ich von diesem Great Pacific Garbage Patch, diesem gewaltigen Flecken an Abfall. Doch der Name ist irreführend, weil es klein klingt. In Wirklichkeit ist es ein großes Gebiet.
What they're referring to is really a large area. I've heard it described by scientists as starting about 500, 600 miles off our west coast.
Einige Wissenschaftler beschreiben es so. Es beginnt etwa 500, 600 Meilen vor unserer Westküste und geht dann bis zu 500 oder 600 Meilen rüber bis nach Asien. Es ist ein ziemlich riesiges Gebiet. Es ist ein dichter Müllteppich, der oftmals auf beiden Seiten von Hawaii zu finden ist. Die Gebiete, in denen wir am meisten gearbeitet haben, liegen ungefähr auf halbem Weg zwischen Hawaii und Kalifornien. Und dann bewegt sich dieser Müllteppich. Manchmal ist er also vor Südkalifornien, manchmal vor Oregon.
Around, depending on all the other ocean circulations.
Gyre werden diese weltweit fünf gewaltigen Meereswirbel genannt, die man jeweils im Nord- und Südpazifik, Nord- und Südatlantik und im Indischen Ozean finden kann. Jeder von ihnen reicht fast über den gesamten Ozean und trägt den Abfall mit sich umher. Mary Crowley zieht es seit Jahren nun regelmäßig zu diesem Gyre im Nordpazifik, um hier auf längeren Exkursionen Dutzende von Tonnen Plastikmüll einzusammeln.
When we first did our first two trips,
auf unseren ersten beiden Exkursionen arbeiteten wir mit Ozeanographen der Universität von Hawaii zusammen, die die Verbreitung von Müll erforscht hatten, wie sich zum Beispiel der Abfall aus Hongkong oder aus Los Angeles unter welchen Bedingungen verbreitet, wo man dann eine höhere Konzentration davon finden kann. Es ist nicht so, dass man einfach zu diesem Gyre, diesem Wirbelbereich, hinaussegelt, denn es gibt keine genauen Breiten und Längengrade, wo der Müll zu finden ist. Dieser Abfall ist eher über ein riesiges Gebiet verteilt.
You know, the garbage is spread out over this huge area. There was one oceanographic ship.
Manche ozeanographischen Schiffe fuhren über diese Gyre und berichteten danach, dass sie dort nichts gefunden hätten. Aber wenn wir da draußen sind, gehen wir ganz planmäßig vor, welche Abfälle wir zuerst einsammeln. Wir sind immer auf der Suche nach mehr Müll. Wenn wir was sehen, halten wir an und sammeln alles ein, was wir finden. Dabei hat sich herausgestellt, dass unsere Theorie richtig war. Wenn man sich die Route ansieht, die diese ozeanographischen Schiffe genommen haben, und dazu deren Geschwindigkeit betrachtet, die sie gefahren sind, dann waren sie mit 10, 12 Knoten zu schnell, um was zu sehen. Wenn wir nach Plastikabfall suchen, sind wir mit 3 Knoten unterwegs. Mit einem Fernglas halten wir Ausschau.
3 knots and have binoculars and really be watching.
Unmengen an Plastikabfällen im offenen Meer, wie Mary Crowley beschreibt, in der Mitte des Ozeans, wo eigentlich gar nichts sein sollte, sein dürfte. Alles weit weg, wo es niemand sieht. Sie jedoch kennt das Meer wie kaum eine andere und das seit vielen Jahrzehnten. Hat sie Hoffnung, dass sich auf den Weltmeeren etwas zum Positiven verändert?
I think there's still hope to save our ocean.
Ich denke, es gibt noch Hoffnung, unsere Ozeane zu retten. Das ist auch, was die Arbeit so spannend und lohnenswert und wichtig macht. Wir können es schaffen. Es ist eine Menge Arbeit, aber es macht auch eine Menge Spaß, das Gefühl zu haben, dazu etwas beitragen zu können, diesen wunderschönen Ozean zu erhalten, für zukünftige Generationen zu schützen. Dieser Ozean, in dem ich quasi aufwachsen konnte. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist.
I don't think it's too late.
Arndt Peltner stellte die Meeresretterin Mary Crawley vor.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer eine neue Waschmaschine kauft, schaut meist auf die Marke und den Preis. Allerdings empfiehlt es sich auch, den Stromverbrauch und den CO2-Preis pro Kilowattstunde Strom im Blick zu haben, sagt die Verbraucherzentrale Bremen und stellt wiederum auf ihrer Homepage einen Rechner für den Kauf von Waschmaschinen, Geschirrspülern und Fernsehgeräten zur Verfügung. Annette Eversberg mit dem Verbrauchertipp.
Um den Haushaltsgeräterechner nutzen zu können, muss man zunächst einige Daten zur Hand haben. In erster Linie den Kaufpreis des Gerätes. Außerdem trägt man den Endpreis pro Kilowattstunde ein, den man bei seinem Stromanbieter zahlen muss. Wichtig ist auch der Stromverbrauch des jeweiligen Gerätes auf dem Energieeffizienzlabel, das gesetzlich vorgeschrieben ist. Karine Chardon, Geschäftsführerin der Hausgeräte Consumer Electronics Fachverbände ZVEI.
Es gibt verschiedene Energieeffizienzklassen von A, das ist die beste, bis zu G, das ist die niedrigste. Und zusätzlich wird angegeben der durchschnittliche Stromverbrauch in Kilowattstunden. Zum Beispiel bei Waschmaschinen und Geschirrspülern ermittelt man das anhand von 100 Betriebszyklen in unterschiedlichen Beladungsvarianten.
Diese Angaben müssen deutlich erkennbar sein, Karine Chalon.
Das Energielabel wiederum, das muss angegeben werden auf der Vorder- oder Oberseite des Gerätes und gut sichtbar. Im Onlinehandel wiederum gibt es dann nochmal ein besonderes Symbol, das in der Nähe der Preisangabe platziert werden muss und das auch einen Link gibt direkt zu dem Energielabel und weiteren Informationen.
Zur Vollständigkeit benötigt man dann für den Haushaltsgeräterechner noch die Zahl der im Haushalt lebenden Personen und die erwartete Lebensdauer des Gerätes. Inse Ewen, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Bremen.
Sie stehen jetzt gerade vor der Entscheidung, ob Sie das Gerät A oder B kaufen wollen. Dann geben Sie genau die Werte auch ein. Also das heißt, Sie wissen den Kaufpreis von Gerät A und Gerät B. Sie wissen, welcher Kilowattstundenverbrauch angegeben ist von Gerät A und B. Und mit diesen Werten und dem Preis für Ihre Kilowattstunde Strom wissen Sie dann auch, ob Gerät A oder B das günstigere ist.
Vorausgesetzt, der Strompreis bleibt gleich. Der Rechner ermittelt immer die Gesamtkosten über die jeweilige Lebensdauer des Gerätes. Günstig heißt aber auch, dass der CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom so gering wie möglich ist, zugunsten der Umwelt. Dabei rät die Verbraucherschützerin zusätzlich auch an den Standby-Verbrauch von Waschmaschinen, Geschirrspülern oder auch Fernsehgeräten zu denken. Bei Fernsehgeräten ist für Inse Ewen für den Rechner die Angabe der Nutzungszeit durch die gesamte Familie wichtig. Außerdem die Daten zur Helligkeit des Bildschirms.
Je mehr Funktionen die Geräte noch beinhalten, umso mehr haben sie einen Einfluss auf den Verbrauch.
Im Ergebnis können sich die Gesamtkosten für einen Fernsehapparat über eine Laufzeit von 10 Jahren vervierfachen. Ein niedriger Kaufpreis für eine Waschmaschine oder einen Fernsehapparat bedeutet, so Inse Ewen, nicht unbedingt niedrige Stromkosten und einen geringen CO2-Ausstoß. Aber in allen Fällen empfiehlt die Energieberaterin der Verbraucherzentrale Bremen, nicht nur zwei neue Geräte im Haushaltsgeräterechner miteinander zu vergleichen, denn auch das alte Gerät kann unter Umständen sogar günstiger sein.
Die können natürlich auch ihre aktuellen Daten ihres Gerätes eingeben, also finden das entweder auch noch auf dem Energieetikett, das noch aufgedruckt ist, oder in der Gerätebeschreibung und geben das Ganze dann mit einem eventuell neu geplanten Gerät auch ein und können sich entscheiden, ist eine Neuanschaffung schon sinnvoll oder wäre die Ersparnis noch so gering, dass ich schön bei meinem alten Gerät bleiben kann.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Lässt sich ein Krieg einfrieren? Wo bleibt die Unterstützung für die Ukraine? Mützenichs Äußerungen sorgen weiter für Aufregung. Mehr ab 12.10 Uhr. Und tschüss, sagt Jule Reimer.